Au, einen raus. Zwei Golfspieler fragen nach. Offen, ehrlich, informativ. Ein Podcast über gesellschaftlich relevante Themen und ihre Auswirkungen auf den Freizeitmarkt. Powered by VCG.
Ja, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Hau ein raus. Ich bin Marco und begrüße euch sehr herzlich. Hallo Johannes.
Hallo, auch von meiner Seite.
Wir haben uns ja heute ein Thema gestellt, nämlich das ja im weitesten Sinne Arbeitsleben soll uns heute mal befassen. Auch ganz konkreter Hintergrund oder aktueller Hintergrund. Wir haben zwei Stellen, die wir besetzen wollen und es gelingt nicht so recht oder wir haben nur sehr wenig Zuschriften. Eine große, große Veränderung gegenüber den früheren Zeiten oder Vorjahren. Darüber hinaus die jüngeren Teammitglieder, die wir jetzt bei uns haben, arbeiten irgendwie auch anders als wir und oder als ich, der ich schon sehr lange dabei bin. Da sehe ich Veränderungen, also ja, schon mal einige Gründe, sich mal dem Thema zu widmen.
Ja, in der Tat gibt es ja, also es ist eher ein abstraktes Thema, geht es durch die Medien, der Fachkräftemangel, der überall um sich greift, das scheint auch in der Golfbranche zu sein. Der Deutsche Golfverband hat ja unlängst, ich glaube vor 1-2 Jahren, zusammen mit drei anderen Verbänden eine eigene Plattform, eine Online-Plattform ins Leben gerufen. Traumjob, Golfplatz, ja, wo es darum geht, die ja, schlechte Nachfrage irgendwie so ein bisschen anzufeuern. Also es scheint wirklich ein großes Problem zu sein, vernünftige Leute oder überhaupt Leute zu bekommen. Mhm. Insofern macht es mit Sicherheit Sinn, sich diesem Thema mal zu widmen.
Genau, deswegen heißt die Überschrift auch New Work heute. Und dafür haben wir uns einen sehr guten Gesprächspartner eingeladen, den wir kurz vorstellen. Und dann geht's los.
Heute zu Gast
Björn Eckerl.
Björn Eckerl ist Gründer, Inhaber und Gesellschafter von 44 Texas, einer Agentur für Campaigning, Content und Performance mit über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Frankfurt am Main.
Björn ist 1976 geboren und in Frankfurt aufgewachsen.
Er hat Theater-, Film- und Medienwissenschaften sowie Politologie in Frankfurt und Bologna studiert und sein Studium mit fulminantem Erfolg abgeschlossen.
Björn hat unter anderem für den S. Fischer Verlag, den Surkamp Verlag und den Hessischen Rundfunk gearbeitet, bis er 2002 die Agentur 44 Texas mitbegründete.
Seit einigen Jahren beschäftigt er sich mit Organisationsstrukturen und hat sich zum systemischen Organisationsberater ausbilden lassen und bringt mit Tobias Jungwirth, einem Mitarbeiter von 44 Texas, den Newsletter Wild and Wonderful Ways of Working heraus, der sich mit Themen rund um New Work beschäftigt.
Darüber hinaus ist er ein sehr reflektierter und angenehmer Gesprächspartner.
Hallo Björn.
Hallo Björn. Hallo ihr beiden. Freue mich sehr, bei euch zu sein.
Ja, schön, dass es geklappt hat hier im herrlichen Berlin, bei bester Wetterlage. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema New Work. Und in meinem Verständnis ist das tatsächlich so ein Art Containerwort, also wo alle möglichen Dinge reinfliegen und ich Schwierigkeiten habe zu sortieren, was da eigentlich so drin ist. Was bedeutet denn New Work?
Ich bin da ganz bei dir. Das ist ein ganz schöner Container und da fliegt ganz schön viel rum. Und ich habe jetzt gar nicht den Anspruch, hier so die einmalige Definition abzugeben. Ich würde eher auch so mein Bild davon vielleicht ein bisschen mit euch teilen und gucken, wie man damit vielleicht gut arbeiten kann. Denn Arbeiten, habe ich verstanden, ist ja unser Thema. Ich würde New Work für mich erstmal so bezeichnen, das ist eigentlich das, was mit der Frage beginnt, wie arbeiten wir eigentlich und was könnte ein Bild, ein Verständnis, ein vielleicht auch anderes Verständnis unserer Arbeit sein? Das heißt, es beginnt überhaupt mit dem Blick darauf, sich mit den eigenen Abläufen mal zu beschäftigen. Es ist aber kein normativer Begriff, der sagt, New Work ist das und das ist nicht New Work, sondern aus meiner Sicht geht es darum, überhaupt die eigenen Arbeitsweisen mal zu hinterfragen und zu gucken, welche passen eigentlich zu mir.
Die Arbeitswelt ist ja eine, die sich logischerweise verändert. Wenn ich jetzt an die Industrialisierung denke, ja, da gab es vielleicht ein bisschen andere Arbeiten, etwas andere Rahmenbedingungen der Arbeit. Es ist ja ganz normal, dass sich die Arbeitswelt verändert. Jetzt stelle ich mir auch die Frage, was ist denn das Neue an New Work?
Erstmal ist, würde ich sagen, erstaunlich, wie lange sich nichts verändert hat. wenn man, du hast die Industrialisierung angesprochen, wenn man sich anguckt, wie Unternehmen vielleicht vor 50, 70 Jahren funktioniert haben, dann wie die Umwelt war, die auf diese Unternehmen eingeprasselt ist, dann sieht die heute doch sehr anders aus. Und ich würde sagen, so in den letzten 10, 20 Jahren ging es so langsam los, dass man sich überlegt hat, vielleicht sind diese sehr stark so hierarchisch strukturierten Prozesse nicht mehr die allerbesten sozusagen für um mit dieser Umwelt, mit den Verhältnissen, mit denen wir es zu tun haben, gut umzugehen. Und New Work oder das, was man allgemein darunter versteht, Friedhof Bergmann hat diesen Begriff, ich glaube so vor 20, 30 Jahren geprägt, als die Antwort auf die Frage, was ich wirklich, wirklich machen will. Ja. Daran sieht man ja schon, es geht um ziemlich große und hehre Ziele, die erstmal mit dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin vielleicht gar nicht so viel zu tun haben. Und ich würde sagen, grob geantwortet auf deine Frage, ist in den letzten Jahren immer mehr auch die Frage aufgekommen, wie kann ich vielleicht auch die verschiedenen Bedürfnisse, die es nun mal gibt, nämlich die Bedürfnisse von mir als Mitarbeitenden, aber auch vielleicht der Gesellschaft oder der Umwelt, ne, wenn wir an Klimaschutz denken, wie können wir die sozusagen auch mit in unsere Überlegungen mit einbeziehen, was es heute heißt, eigentlich gut und erfolgreich zu arbeiten.
Mhm. Ist das wirklich so, dass so wenig passiert ist in den letzten Jahrzehnten? Ich hatte in Vorbereitung auf dieses Gespräch mich an meinen alten Wirtschaftsleistungskurs, ich war auf einer Schule, die hat schon Wirtschaft angeboten, also Ende der 80er Jahre, zurückerinnert. Und da hatte unser Lehrer, also da hatten wir mal ein Thema Job Rotation, Job Enrichment, also wo praktisch schon immer versucht wurde, die Monotonie beispielsweise aufzubrechen oder gegen Akkordlöhne, das war ja auch immer so ein Thema, ja, dass dann ohne Rücksicht auf Verluste, auf eigene Verluste quasi gearbeitet wurde. War es nicht schon immer so, dass versucht wurde, die Arbeitswelt humaner zu gestalten oder anzupassen, zu verändern?
Ich glaube, wenn du heute so Systemtheoretiker fragst, zu denen ich mich auch ein bisschen zählen würde, dann werden die sagen, es ist alles ein alter Hut. Das kam ja in den 60ern schon gehabt. Das hat Luhmann da schon gesagt, in den 70ern und dann in den 80ern kam es nochmal. Also da geht es oft so darum, das hatten wir doch alles schon mal. Was ich wahrnehme, aber da würde ich als Disclaimer dazu geben, jedes Unternehmen ist so grundlegend anders, dass eigentlich jeder, der behauptet, irgendwie so ist das, auch wirklich eher eine Vermutung anstellt. Was ich wahrnehme, ist, dass Unternehmen eine große Beharrlichkeit haben, ihr bestehendes System aufrechtzuerhalten. Und das liegt, glaube ich, da in der Natur der Sache, dass Unternehmen am Ende sich vor allem darüber definieren, dass sie mehr Einnahmen als mehr Ausgaben haben. Und da erstmal schauen, dass sie auch irgendwie halt weiterkommen, überleben, ihre Rechnungen zahlen können. Und da bleibt man dann doch oft an dem System, was bisher und vielleicht Generationen vorher funktioniert hat. Also Unternehmen, die sich in ihrem So-Sein transformieren, sind, würde ich sagen, eine relativ junge Erscheinung.
Okay. Dann ist ja vermutlich der Treiber für New Work oder für Veränderungen im Arbeitsprozess eine Krise.
So würde ich sehen. Genau. Es muss was grundlegend Erschütterndes passieren. Mhm. Man spricht ja auch so gern von Disruption. Ne? Was mir als Gesellschafter zum Beispiel sagt, oh, so können wir jetzt nicht mehr weitermachen. Unser Fortbestehen ist gefährdet. Da hat sich jetzt was grundlegend draußen verändert. Und wenn wir wirklich einfach so machen wie bisher, dann werden wir bald bankrott gehen. Und das ist genau die Krise, die in der Regel die Pforten öffnet dafür, dass man Dinge auch mal überdenkt.
Das könnte ja bedeuten, dass das, was ich eingangs gesagt habe, dass wir Probleme haben, zum Beispiel allein Bewerberinnen und Bewerber zu bekommen, dass wir etwas, oder was wäre dein Rat? Also was machen wir was falsch? Präsentieren wir uns falsch? Wie sollte man vorgehen?
Ich finde erstmal schon mal schön, dass ihr euch diese Fragen stellt. Mhm. Ja? Also überhaupt reinzugehen und zu sagen, wir beobachten, es kommen weniger Bewerbungen als vorher. Und da dann überhaupt mal in die Diskussion zu gehen, zu gucken, was ich eingangs sagte, wie arbeiten wir denn eigentlich und könnte das vielleicht was damit zu tun haben, wie wir wahrgenommen werden, wie viele Leute sich irgendwie für uns interessieren, ist, glaube ich, erstmal ein super Startpunkt. Und da würde ich auch sagen, diese Diagnose vorweg zu sagen, wir machen sicher was falsch, ist nicht unbedingt hilfreich, weil ihr habt es ja bis hierhin geschafft. Und ich glaube, New Work und überhaupt auch Veränderung beginnt erstmal damit, auch das wertzuschätzen, was man bis hierhin anscheinend ja richtig gemacht hat. Sonst wärt ihr ja nicht mehr da. Von daher nicht zu panisch werden, erstmal gucken, okay, was war früher, was ist heute und was könnte vielleicht auch morgen sein. Und dann zu schauen, was ließe sich vielleicht beobachten und was können wir vielleicht verändern, um da auch eine andere Wirkung zu erzielen.
Wenn, um das für mich so ein bisschen konkreter zu greifen, New Work vielleicht in softe und harte Skills unterteilt werden könnte. Ich weiß nicht, ob das geht, aber ich behaupte es einfach mal. Beobachte ich, dass ein paar Arbeitgeber sagen, naja, also wir haben jetzt beispielsweise einen Obstteller am Montag und wir haben tolle neue Stühle und jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin bekommt einen zweiten Bildschirm. Also da geht es eher sozusagen um die Ausstattung. Mhm. Und das ist schon New Work. Mhm. Ja. Die Soft Skills, die vielleicht auch ja sehr tiefgreifend sein können, da geht es eher darum, vielleicht Rollenverständnisse aufzuheben, Hierarchien zu durchdenken und sie vielleicht aufzulösen und wirklich neue Strukturen zu etablieren. Sind das die beiden Bereiche, die man angehen sollte? Oder wie kann ich das konkreter fassen?
Also ich finde das ganz hilfreich, das so mal aufzumachen. Erstmal habe ich jetzt gedacht, so Soft und Hard Skills, das ist ja quasi eher das, was vielleicht auch Mitarbeitende mitbringen oder so. Ich würde New Work immer als erstmal eine Beschreibung sehen, wie wir miteinander arbeiten. Und da, wie du sagst, sind so die klassischen Benefits wie der Obstteller oder Yoga am Mittwoch, was wir bei uns in der Agentur zum Beispiel auch haben, sind glaube ich ein Resultat aus der Erkenntnis, dass Leute an ihrem Arbeitsplatz mittlerweile heute andere Dinge auch erwarten. Und dementsprechend ist es, finde ich, eine faire Reaktion darauf. Aber so der Kern von dem, was ich unter neuer Arbeit verstehe, ist, wie organisieren wir uns im Zusammenarbeiten eigentlich miteinander? Und da hast du jetzt ein wichtigen Begriff angesprochen aus meiner Sicht, nämlich Rollenverständnis. Also überhaupt mal zu gucken, vielleicht kann ich damit beginnen, mal aufzuschreiben, in welchen Rollen ich eigentlich unterwegs bin, wenn ich tagtäglich arbeite. Das sind wir nämlich alle. Ist nur eine Frage, ob man es eben als solches fasst. Und mal wegzukommen von vielleicht jetzt der Person Johannes, die halt in ihrer Einzigartigkeit ganz viel macht und deshalb auch wahrscheinlich unersetzlich ist, hin zu vielleicht einer Definition, einer Dokumentation auch dessen, was du den lieben langen Tag so machst und was vielleicht dann auch anderen das ermöglicht, da im Falle, in dem du mal im Urlaub bist oder ausfällst, da auch reinzugehen und quasi die Sachen griffiger zu bekommen und auch leichter es zu machen, ja, sich zu unterstützen, auch mal in andere Felder reinzugehen.
Wenn ich das richtig sehe, sollte es ja im Idealfall, sowas gab es jedenfalls in der Vergangenheit, heute vielleicht auch noch eine Jobbeschreibung geben oder eine Arbeitsplatzbeschreibung mit Tätigkeiten, mit Verantwortung und so weiter, die ja relativ statisch ist. Und da geht es vielleicht auch darum, dass bestimmte Positionen mit Entscheidungen oder mit einer Entscheidungskompetenz ausgestattet werden. Müsste das dann sozusagen neu überdacht werden? Weil der Zusammenhang zwischen Funktion und Rolle, das ist ja nochmal eine andere Dimension. Und die Funktion, die man gemeinhin durch so eine Arbeitsplatzbeschreibung hat, müsste ja vielleicht auch durchdacht und aufgeweicht werden. Oder sehe ich das falsch?
Ich erlebe es ganz ähnlich. Also ich finde, das ist ein typisches Dilemma, in dem wir in unterschiedlichen, wenn man so will, Welten unterwegs sind. Wenn ich eine Stellenanzeige mir anschaue, bin ich ja noch nicht im System des Unternehmens drin. Da schaue ich mir an, aha, okay, wie muss ich mir das vorstellen? Stehen vielleicht auch so die schon erwähnten Benefits damit drin? Es gibt den Obstteller, ne? Und du solltest bitte das können und das machen, das vielleicht auch nicht. Und ich glaube, wir haben es da eigentlich mit einem klassischen Phänomen zu tun, dass ich mich sozusagen am Übergang zwischen Außen und Innen bewege. Und anscheinend ist es so, ich kann es nicht sicher sagen, dass wir die beiden Betrachtungsweise nach wie vor brauchen. Nämlich so eine gewisse Vergleichbarkeit, so was hast du für einen Jobtitel? Der sollte idealerweise ja so sein, dass er auch sich nach außen übersetzt und andere den verstehen können. In unserer Branche ist sowas wie Art Director zum Beispiel. Ne? Da kann sich grob jemand was drunter vorstellen. Wenn ich dann aber in den Laden reinkomme und quasi die Innenansicht bekomme, dann verstehe ich teilweise erst so, ah, das verstehen die unter Art Director. Okay, hätte ich erstmal so jetzt nicht erwartet. Aber gut, das heißt, irgendwie reden wir da auch von einer Währung, die nach außen helfen soll, ein Erwartungsbild so grob zu übersetzen. Und ich finde es immer ein bisschen schade, dass wir in diesen, wie du sagst, starren Bildern nach wie vor auch unterwegs sein müssen. Aber nehme zur Kenntnis, dass das Leuten bei der Orientierung hilft. Es hilft auch dabei zum Beispiel Gehälter vergleichbar zu machen, zu gucken, aha, du bist also Senior Art Director, dann kommst du anscheinend hier ein bisschen mehr, weil du schon längere Erfahrung mitbringst. Sobald ich mich aber nach innen bewege und dann gucke, was sind meine Rollen in diesem Unternehmen, da kann ich natürlich viel genauer werden und kann auch weniger statisch sein und kann auch gucken, so wie ich es gerade skizziert hatte, kann mal schauen, so was mache ich denn außerdem noch? Also ich bin ja vielleicht als Art Director für Gestaltungen in gewissen Feldern verantwortlich, aber ich nehme vielleicht auch noch interne Aufgaben, wie zum Beispiel immer, wenn Mittwoch Yoga ist, irgendwie die Yogamatten rauszulegen, dann bin ich der Yogamatten-Rausleger bin. Und sowas kann man dann entsprechend aufschreiben, dokumentieren und, so würde ich es in unserem System sehen, auch kontinuierlich verändern, je nachdem, was ihr als Unternehmen braucht.
Und aber man weiß es ja vorher im Zweifel noch gar nicht, dass die Person, die neu dazukommt, sich auch mit dem Rauslegen von Yogamatten gut auskennt. Ja, das heißt, das sind dann Dinge, die erst im laufenden Verfahren sich ergeben.
Ja. Und that's the beauty of it, würde ich sagen. Du kriegst nämlich dann erst so langsam ein Gefühl, was die Leute eigentlich sonst noch auch in ihrer Unverwechselbarkeit ja mitbringen. Die spannende Frage ist nur immer, wie kriege ich das Individuelle, was wirklich unverwechselbar ist, trotzdem in der Form, die für andere auch anschlussfähig ist. Weil immer nur von Johannes und Marco zu sprechen, macht es für andere, die gerade neu ins Unternehmen kommen, natürlich relativ schwierig. Die müssten ja da erstmal ein, zwei Jahre in die Lehre gehen, zu verstehen, was sie eigentlich genau so macht und wie sie vielleicht selbst in diese Rolle reinwachsen können. Das heißt, ganz stark geht es aus meiner Sicht im New Work darum, diese Hürden auch zu senken und es Leuten auch, die zum Beispiel dann bei euch anfangen, wenn ihr aus den zwei BewerberInnen jetzt mal vielleicht auch da jemanden rausgefischt habt, sagt, das könnte gut passen, dann geht's ja oft, hört's ja damit nicht auf. Meistens ist ja gerade in der Probezeit zum Beispiel, ist es ja ganz wichtig, wie finden die Leute eigentlich in die neuen Rollen rein? Und da ist meine Erfahrung, wenn wir diese Rollen für andere dokumentieren und sie anschlussfähiger machen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass die Leute sehr, sehr schnell so ihren Platz finden und dann, wie du gesagt hast, vielleicht auch neue Plätze hinzugewinnen, wo man sagt, so, und dann haben wir schnell gemerkt, das war noch was die Person sehr, sehr gut konnte. Besser vielleicht, als sie selbst dachte.
Mhm. Okay. Was mich gerade ein bisschen nachdenklich stimmt, ist, wenn ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin ein Jobprofil bekommt, dann hat es ja auch etwas mit Identität irgendwie zu tun. Aha, ich habe bestimmte Aufgaben, ich habe bestimmte Verantwortung. Was passiert denn mit diesen Menschen, wenn diese Identität sich also aufzulösen beginnt quasi, wenn sie in verschiedene Arbeitskontexte eingewoben wird und vielleicht auch Macht verliert? Ja, das kann ja auch damit zusammenhängen, insbesondere bei Veränderungsprozessen. Jetzt hast du mal einen Art Director oder irgendeine leitende Funktion oder eine Direktorenfunktion. Mit einmal heißt es, darüber müssen wir mal nachdenken. Wir müssen vielleicht die Kompetenzen verteilen. Ist das nicht auch so, dass es sozusagen, wenn man eine Hierarchie auflöst, ein Stück weit eben nicht den einen Entscheider oder die eine Entscheiderin oben gibt, sondern dass es eben kollektiviert wird? Was passiert dann mit der Identität quasi der Leute? Ja? Die verlieren ja so ein Stück weit ihren Halt.
Ich frage mal zurück, wo würdest du denn sagen, wird Identität gestiftet?
Na, ich würde schon denken, also das ist natürlich jetzt sehr einseitig, aber wenn ich eine Beschreibung habe dessen, was ich in einem Unternehmen zu tun habe, dann habe ich eine Sicherheit. Das ist natürlich eine sehr statische Beschreibung, die jetzt wenig dynamisch ist, aber die verleiht mir, wenn ich immer mal wieder drauf gucke und frage, wer bin ich denn eigentlich, kann ich mir sozusagen die Liste anschauen und sagen, der bin ich ja. Ich bin ja der die und die Aufgaben hat und die Entscheidungskompetenzen zugewiesen bekommen hat.
Das ist auch mit einer Klarheit verbunden, finde ich. Und nicht alle, und wir haben halt auch schon Beispiele gehabt, nicht alle sind ja auch bereit, über das Eigentliche, was man quasi mal vereinbart hat, sich weiter zu öffnen und zu sagen, ich könnte auch noch diese, ich kann auch noch. Nee, ich bin glücklich mit dem, was ich hier habe und mache. Und das war's. Und dann gehe ich wieder heim.
Absolut. Ich glaube, dahinter liegt ja ohnehin ein Menschenbild in irgendeiner Form, ja, oder so eine Anthropologie oder sowas, ja. Wie ist der Mensch denn, also was ist ihm wirklich, wirklich wichtig, setzt er voraus, dass ein Mensch wirklich da ist, der auch sagen kann, der eine Selbsterkenntnis hat, der eine Selbstreflexion hat und verstanden hat, das und das ist mir wichtig. Nicht all das kann man vielleicht immer voraussetzen, ich weiß es nicht.
Da berührst du ein ganz, ganz wichtiges Thema, auf das wir gleich auch zu sprechen kommen sollten. Ich möchte aber kurz nochmal auf die Identität zurückkommen. Weil erstmal ist es ja so, wenn du diese Job Description hast, die du nachlesen kannst, ist das ja erstmal nicht zwingend was, was dir auch Identität gibt. Also Sicherheit wäre ich einverstanden, aber erstmal ist es ja was, was vielleicht 35 andere Leute exakt genauso haben. Ne? Die gibt es ja zum Beispiel bei uns, Art Director nochmal, gibt es ja einfach auch häufiger. Meine These wäre, die Identität, die kommt eigentlich aus was anderem, nämlich welchen Bezug und welchen Beitrag ich in meinem Job eigentlich leisten kann und wie sehr der für mich auch erfahrbar ist. Und das machen wir zum Beispiel so, also wenn wir die Rolle, ich gehe nochmal ein bisschen mehr in die Theorie oder in die Praxis sogar, wenn wir eine Rolle aufschreiben, dann beginnt das immer damit, dass wir den Purpose der Rolle formulieren, sagen, wofür ist die eigentlich da? Was schafft die idealerweise? Und dann, ähnlich der Jobbeschreibung, wird aufgeschrieben, was die Rolle alles auszuführen hat. Das nennen wir Verantwortlichkeiten. Und manchmal gibt es sogar noch Regeln, die daran geknüpft sind. Und dann ist die Idee, dass die inhabende Person diese Rolle auf ihre Weise ausfüllt. Wir sagen sogar manchmal ein bisschen esoterisch energetisiert, ja, mit ihrer ganz eigenen Energie füllt. Und da will ich jetzt sagen, ist meine Beobachtung, dass die Identifikation und die Identität viel stärker tatsächlich zum Tragen kommt, als es in der klassischen, ja, in dem Sinn unabhängig von deiner Person einst geschriebenen Jobbeschreibung kommt. Aber jetzt zu dem anderen Thema, was du sagtest, was das im Prinzip im Menschenbild auch voraussetzt, ist natürlich schon so, dass sich in dieser Betrachtung irgendwie so unser klassischer Blick auf Arbeit auch verändert. Deswegen vielleicht auch New Work. Wir kommen dem Container langsam näher. Es ist schon so, dass in dem Menschenbild verankert ist so, naja, das wollen die Leute auch so, ne? Die wollen Purpose irgendwie auch haben in dem, was sie da tun. Und da merke ich schon manchmal, das geht ganz schön weit und das hat auch ein paar Fallen. Weil gerade so Unternehmen, die dieses ganze New Work-Thema so vor sich her tragen, verwechseln das auch gern mal ein bisschen mit einer gesunden Portion Übergriffigkeit, indem man sagt, na, das ist doch das, was du willst, ne? Und im Prinzip ziehen wir doch am gleichen Strang. Ich als Inhaber, du als Mitarbeiter. Wir wollen doch vor allem das erreichen. Das ist unser Purpose. Das kann schon gerne mal ganz schön weit sozusagen reinreichen in das Leben und das psychische System, wie man systemisch sagen könnte, von der Person. Und das ist ein wichtiger Hingucker, auch zu schauen, an welchen Stellen sind die Leute auch gewillt, so auf ihre Arbeit zu gucken.
Mich würde interessieren, wenn, so wie du es gerade beschreibst, das ist ja ein System, was wir zum Beispiel so erstmal nicht haben. Ja, wir sind quasi noch Old Work. Old, da habe ich auch in der Vorbereitung so überlegt, Old impliziert immer auch einfach nicht mehr gut. Ja, also abgenutzt, so wie wenn ein neues Auto rauskommt, der neue Polo ist neu, ist halt einfach besser als der alte Polo. Deswegen fühle ich mich immer so ein bisschen unwohl, wenn praktisch von unserem System als mutmaßlich schlechtes System gesprochen wird. Was mich interessieren würde, und da habe ich tatsächlich dann auch so ein bisschen die Brille des Geschäftsführers auf, was müsste ich oder welchen Prozess müsste ich in Gang setzen, um wirklich so eine Veränderung, wie du sie gerade auch so ein bisschen umrissen hast, um die hinzubekommen. Also wie viel Zeit muss ich da auch einplanen? Also was ist so der, oder gibt es vielleicht auch einen Abschluss so eines Projektes? Gibt es irgendwann ein Ende, dass man sagt, jetzt haben wir die Transformation geschafft vom alten Polo auf den neuen Polo? Mhm.
Ja, das kann ich als ehemaliger Geschäftsführer sehr, sehr gut verstehen. Natürlich immer der Wunsch, ne? Wie ist das Nachher-Bild? Also kann ich das mal sehen, bevor wir uns da dann hinbewegen? Und kann mir jemand sagen, wann wir angekommen sind? Und leider geht es nicht. Wir können quasi nicht den Trade-off vorneweg schon beziffern, was gebe ich auf, was hole ich mir da ins Haus? Und ich kann auch leider nie den Punkt finden, an dem es vorbei ist. Weil ne, die Umwelt, die uns umgibt, die ist dynamisch und die erfordert auch immer wieder neue Anpassungen. Ich will aber generell noch ein Missverständnis aufklären, nämlich ich finde nicht, dass ihr das jetzt so machen müsstet, sondern nochmal zurück zu meiner Definition, wie ich New Work fassen würde. Erstmal würde ich euch nur raten, euch eure eigenen Arbeitsweisen anzuschauen und zu gucken, was ihr eigentlich erreichen wollt und ob diese Arbeitsweisen noch gut dazu passen. Jetzt ist dieses Thema mit den BewerberInnen eins, ne, wo man dann auch sehr partikular ja sagen könnte, ja, vielleicht haben wir einfach die falschen Anzeigen geschaltet, vielleicht müssen die ein bisschen anders aufgemacht sein. Keine Ahnung, es können ja viele Gründe geben. Ich glaube deshalb auch nicht, dass für jedes Unternehmen, die jetzt von mir so skizzierte Formen, zum Beispiel rollenbasiert zu arbeiten, irgendwie richtig und verbindlich ist, sondern Ihr müsst für euch schauen, was ist das für euch passende System. Es gibt einfach Unternehmen, die arbeiten mit einer klassisch-pyramidalen Hierarchie nach wie vor sehr gut. Also die Kirche zum Beispiel oder das Militär. Ne? Es gibt den klassischen Witz, systemischen Witz, dass man im OP-Saal jetzt nicht unbedingt einen Mehrheitsentscheid herbeiführen sollte. Ne? Also ein Entscheidungsmodus muss immer zu dem jeweiligen Kontext passen. Und wenn bei euch das jetzt irgendwie gerade angebracht wäre, einfach auch genau in dieser Organisationsform, die ich noch nicht kenne und die mich total interessieren würde, weiterzuarbeiten, dann ist das völlig okay und bin ich bei dir. New ist nicht irgendwie der Feind des Alten. Ne? Es gibt nur das die passende Lösung für das, was ihr vorhabt.
Ja, ich hatte befürchtet, dass du diese Antwort geben
wirst. Ich kann dir trotzdem versuchen, also aus meiner Erfahrung, ne, wie wir es gemacht haben, kauft man sich da schon einen Prozess ein, der so nach 2 Jahren anfängt, sich gelungen anzufühlen und wo erste wirklich auch aus der Organisation kommende Ergebnisse dann so einem so ein gutes Gefühl geben. Ja. Mhm. Dazwischen ist ganz schön viel Verunsicherung da, Verunsicherung bei den Leuten, mit denen du arbeitest, aber auch bei dir selbst, weil du als Geschäftsführer natürlich wissen willst, wie sieht es später aus. Und ich glaube, das ist zumindest eine wichtige Orientierung, dass man am Anfang gesagt, es ist ganz normal, es ist auch ganz normal, dass du Leute vor den Kopf stößt und so. Also sich da ein bisschen auch selbst zu framen und zu sagen, es wird nicht ganz einfach werden, weil wir natürlich sehr von unseren Gewohnheiten, von unseren Systemen und Mustern einfach geprägt sind.
Mhm. Vermutlich vielleicht ein Aspekt wird es ja nur dann den Bedarf geben, Veränderungen einzuführen, Dinge zu verändern in einem Unternehmen, ob es jetzt die Arbeitsstruktur ist oder wie auch immer, wenn es tatsächlich eine Krise gibt, wenn es eine wirtschaftliche Krise gibt, wenn die Zahlen nicht mehr stimmen, wenn einfach der ganze Apparat nicht mehr so funktioniert wie vorher, dann macht es ja spätestens Sinn, sich darüber bewusst zu werden, wie man arbeitet und ob man da vielleicht Weichen stellen kann, um die Zukunft florierender zu gestalten, sagen wir mal so. Ist denn dieser ganze New Work, weil im Moment haben wir ein bisschen darüber gesprochen, es geht darum, die Bedürfnislage der Menschen zu berücksichtigen und eher auf die individuellen Bedürfnisse, also das zu tun, was einem wirklich, wirklich Freude bereitet, dass das im Mittelpunkt steht. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, geht es nicht vielmehr darum, Krisen zu bewältigen und beispielsweise die Effizienz zu erholen oder die Produktivität zu erhöhen, vielleicht auch gegen die Fluktuation, Mitarbeiterfluktuationen entgegenzuwirken. Also das ist dann ja sozusagen die Gegenseite. Ja? Nicht nur das schöne humanitäre Versprechen, wir ändern etwas, damit es allen gut geht. Dem Braten traue ich nicht so richtig. Ja?
Idealerweise hängen die Sachen zusammen. Ne? Idealerweise geht es den Leuten gut. Sie machen, weil sie sehr stark auch eine Purpose und einer eigenen Verantwortung irgendwie folgen können, machen sie einfach auch einen besseren Job als vorher. Aber ich gebe dir recht, also dieses einfach irgendwie so eine Blumenwiese im Unternehmen, wir kennen das ja von dem Bällebad aus Silicon Valley und so, wo eher so ein bisschen Gamification auch der Arbeitswelt irgendwie so dazu genutzt wird, die Leute auch mehr im Job zu halten und gar nicht mehr nach Hause gehen zu lassen. Das betrachte ich alles sehr kritisch. Und deswegen finde ich es auch einen wichtigen Reminder, den du gerade nochmal bringst, auch zu schauen, am Ende sind diese Art von Organisationen Wirtschaftsunternehmen, die sich darüber definieren, dass sie am Ende einfach auch ökonomisch überleben. Und das ist uns allen nicht geholfen, wenn wir da jetzt irgendwie ganz viel Spaß reinbringen, der am Ende nicht auch zu einem produktiven Arbeiten führt. Und deswegen würde ich sagen, idealerweise haben wir Teams, die produktiver und freudvoller miteinander arbeiten. Und meine These wäre, freudvollere Teams arbeiten produktiver miteinander. Mhm. Ja.
Wenn Themen, also das, weil ich bin auch langsam dabei, es besser zu verstehen, der Zuschnitt von Aufgaben oder wenn ich mich auf das konzentriere, was ich zum Beispiel gut kann. Ja, es gibt Dinge, die kann ich gut, es gibt Dinge, die kann ich nicht so gut. Wenn ich mich stärker auf die konzentrieren würde, die ich gut kann, geht ja damit einher, dass ich die anderen so ein bisschen, halt vielleicht im Extremfall gar nicht mehr mache.
Exakt, und stell dir das vor.
Und ja,
als Geschäftsführer.
Und wer macht die da?
Ja, die klassische, also jetzt komme ich doch mal mit alt und neu, Das klassische Narrativ, dem wir als Geschäftsführer, und ich würde sagen, besonders als männliche Geschäftsführer ausgesetzt sind, ist doch, dass wir alles gut können. Wir sind tolle Redner, ja? Wir sind tolle Entscheider, wir können unter Druck super irgendwie umgehen, wir hören gut zu. Gleichzeitig können wir auch mal mit der Faust auf den Tisch hauen. Es ist Wahnsinn, was wir alles können. ist nur meistens dummerweise nicht so, dass es halt auch stimmt. Und wie du sagst, gibt es Dinge, die kannst du wahrscheinlich sehr gut und andere, da weißt du genau, das können andere besser. Und da wäre jetzt wieder mein Plädoyer für die Rolle. Fang doch mal an, deine Geschäftsführungsrolle sozusagen ein bisschen aufzuteilen und zu sagen so, was habe ich denn da alles für Felder, was mache ich denn da alles? Und dann zu gucken, an welchen Stellen kannst du auch delegieren. Und das Ziel, was für mich diese ganze Transformation am Anfang auch auf den Weg gebracht hat, war tatsächlich nicht nur einfach weniger zu machen, sondern bessere Entscheidungen zu treffen, indem ich andere Leute auch stärker einbeziehen kann. Die konnten nur vorher gar nicht einbezogen werden, weil ja ich da immer oben saß, wie so eine Königsbiene und im Zweifel alles durch mich durch musste. Und in dem Moment, wo du deine eigene Arbeit stärker in diesen auch vielleicht aufzuteilenden Rollen betrachten kannst, kannst du auch stärker deinen ganz persönlichen Stärken auch gerecht werden. New Work sagt man auch manchmal, stärkenbasiertes Arbeiten, ne? Rollenbasiert ist ein anderes. So. Ein drittes Wort ist spannungsbasiert. Auch herzukommen, so an welchen Stellen spüre ich denn auch, da stimmt irgendwie es nicht, da spüre ich einen Konflikt, das stärker mit reinzubringen. Ja? Das sind alles Rohstoffe, mit denen wir quasi anders arbeiten können.
Aber das würde ja schon bedeuten, wenn jetzt der liebe Marco ein paar Aufgaben mal delegieren würde, dass er sozusagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden müsste, die geeignet sind und auch wirklich, wirklich wollen, diese Lücken auszufüllen.
Ich finde den Gedanken sehr reizvoll.
Genau. Ich finde ihn auch reizvoll, obwohl ich kein Geschäftsführer bin, gewisse Dinge nicht machen zu müssen. Die Frage, ob das funktioniert und was man dann sozusagen für eine Mitarbeiterpolitik, Politik haben müsste.
Ich würde euch den Rat geben, schaut's mal an, weil also das Missverständnis, was ich vermeiden möchte, ist, dass jetzt alle unangenehmen Sachen aus deiner Rolle rausgeschnitzt werden und dann andere irgendwie unglückselige Menschen, die jetzt auffangen müssen. Ne? Ideal ist immer, wenn die Rollen auch in sich schlüssig und irgendwie in sich als kleine, ne, wie so Teildarstellungen der Organisation auch irgendwie Sinn ergeben. Und das merkt ihr aber sehr schnell, wenn ihr mal anfängt, sowas aufzuschreiben, weil es wirkt halt teilweise vielleicht ein bisschen komisch, wenn eine Rolle nur darin betrifft, darin liegt, den Kaffee zu kochen. Da denkt man sich so, wer würde diese Rolle, gibt's auch, ne? Aber wer würde diese Rolle jetzt gerne und mit Purpose ausfüllen? Vielleicht macht man dann aber eben wir hatten es vorhin im Vorgespräch, eine Rolle Feel-Good Manager, eine Person, die tatsächlich ihren Zweck darin hat, zu gucken, was brauchen andere Leute und wie können die mit maximaler Energie ihrer Arbeit irgendwie nachgehen. Das stelle ich mir als einen ziemlich erfreulichen Job vor.
Vielleicht nochmal eine konkrete Frage, soweit ich das mitbekommen habe. Habt ihr ja bei Feel for Texas tatsächlich ein paar Veränderungsprozesse eingeführt? Jetzt frage ich mich, ist das sozusagen ein privates Interesse gewesen, weil du einfach mal ausprobieren wolltest, ob das funktioniert in irgendeiner Form oder gab es tatsächlich Anlässe, die dich getrieben haben, diese Prozesse einzuführen? Und wenn, was habt ihr verändert mit welchem bisherigen Ergebnis?
Also ganz klar war das eine Mischung aus tatsächlich der Betroffenheit, einfach gefühlt in allen Themen drin zu sein und am Ende auch irgendwie den Verdacht zu haben, dass die Entscheidungen, die rauskommen, vielleicht nicht die allerbesten sind und dass sie besser sein könnten, wenn andere sie mittreffen. Das war sozusagen der erste, eigentlich so der Startpunkt. Und ja, dann sind wir los und haben uns tatsächlich, das würde ich sehr empfehlen, haben uns ein bestehendes Betriebssystem, eine schon erprobte Form genommen, die tatsächlich hier in Berlin von einer Organisationsberatung entwickelt wurde, die The Dive heißt, hier im Wedding sitzt, und die das für große Kunden wie Audi und Deutsche Telekom schon sozusagen praktiziert haben. Und da konnten wir auf so ein Framework zurückgreifen, was aus der Holokratie, aus der gewaltfreien Kommunikation und ein paar anderen Ansätzen sich speist, wo man sagen kann, so okay, da gibt es schon mal so Dinge, auf die wir zurückgreifen können, da müssen wir nicht so völlig auf der grünen Wiese was für uns Neues bauen. Da habe ich mich dann auch entsprechend schulen lassen, habe das mit anderen Kollegen aus der Organisation relativ schnell, haben wir uns das so angeeignet, dass wir uns da auch selber helfen konnten und auch jetzt neu TexanerInnen in dieser Arbeitsweise auch schulen konnten. Das ist nämlich schon, es ist nicht so ganz so simpel. Ja? Das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt.
Und gibt es Ergebnisse oder was habt ihr konkret, wenn ich jetzt, okay, diese Systembeschreibung eben, das war etwas theoretisch, wenn ich jetzt konkret, gibt es da ein, zwei Beispiele, was ihr verändert habt?
Oh ja, also Nummer eins, unsere Meetings sind saumäßig diszipliniert und produktiv. Ich weiß nicht, wer das von seiner Organisation sagen kann, so, oh cool, unsere Meetings, ja. Das war für uns aber ein Riesenschmerzpunkt. Keine Dokumentation, ewig lang, immer die gleichen Leute reden. Das ist komplett anders. Die Meetings geben uns Energie und da werden teilweise 20 bis 25 Entscheidungen. Ich komme gerade heute Morgen aus einem 20 bis 25 Entscheidungen in einem Meeting von einer Stunde 20 werden da durchprozessiert, wie wir es nennen. Zweiter Effekt ist, dass ich schon merke, ich kriege ganz andere Resonanz aus der Organisation. Die Leute arbeiten wirklich aktiv in ihren Rollen. Die bringen Impulse rein, die uns, würde ich sagen, als Organisation resilienter, klüger und irgendwie auch freudvoller machen, weil es einfach viel stimmiger ist. Und das Dritte, ganz, ganz konkret, ich habe, nachdem wir das so 2 Jahre gemacht haben, mich plötzlich im Feedbackgespräch wiedergefunden, wo eine langjährige Mitarbeiterin gefragt hat, was muss man hier tun, um Geschäftsführerin zu werden? Und diese Frage überhaupt zu stellen, das passiert, glaube ich, nur, wenn du eine Organisation hast, in der die Türen offen sind, wo du das Gefühl hast, okay, wir haben jetzt dieses Rollending, da kann ich doch theoretisch diese Rolle auch mal übernehmen. Und so kam es, dass ich dann 3 Jahre, nachdem wir das Ganze gestartet haben, meine Geschäftsführungsrolle abgegeben habe und jetzt gerade einfach auch für mich nochmal ganz andere Perspektiven auf die Organisation auch so für mich finden kann.
Boah, das ist sehr konkret.
Das stimmt. Sehr konkrete Auswirkungen.
Wenn ich das so höre, könnte man, oder wie jetzt sogar die Geschäftsführung aufgegeben, was machst du denn jetzt? Also kann man dich jetzt für solche Veränderungsprozesse engagieren?
Ich habe ja jetzt Zeit.
Und
das hat es ja so an sich, wenn du von der Sache tatsächlich auch im tiefsten Innern wirklich, wirklich überzeugt bist. Also entsteht in mir dann schon so ein Sendungsbewusstsein. Und wir haben für uns festgestellt, dass wir auch mehr und mehr unsere Arbeit mit Kunden in dieser Art und Weise co-kreativ, wie wir es nennen, organisieren möchten. Weil wir einfach merken, wenn die Arbeit gut organisiert ist, kommen am Ende viel, viel bessere Ergebnisse raus. Das betrifft ja nicht nur uns, sondern es geht ja dann immer auch in die Systeme der Kunden mit rein. Das heißt, wir bieten tatsächlich mittlerweile auch diesen Ansatz, den Loop Approach, so heißt er, für andere Agenturen zum Beispiel an, aber auch für Konzerne. Also wir haben da schon jetzt in 3, 4 Fällen auch wirklich größere Firmen beraten und haben einfach aus der Zusammenarbeit da auch ein gewisses Vertrauen bekommen, weil die gemerkt haben, so, oh, wie ihr arbeitet, das möchten wir irgendwie auch haben. Ja. Und dann fängt das Spannende an, du machst die Tür auf und schaust in diese Organisation rein und merkst, ui, hier ist alles ganz anders. Und dennoch kann so ein Rahmen oder gewisse Fragestellungen einfach helfen. Ist aber nie eine Blaupause, dass wir sagen, so wie Texas, bitte einmal.
Okay. Vielleicht nochmal zurück, sehr interessant, aber das, was ich mich eben gefragt habe, wenn ich jetzt hierarchische Strukturen habe, ich denke jetzt meinetwegen an einen Golfclub, ja, einen größeren Golfclub, und der hat einen ehrenamtlichen Vorstand, ja, da werden die Entscheidungen getroffen, dann gibt es vielleicht noch einen angestellten Geschäftsführer, also ähnlich wie bei uns. Wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen Veränderungsprozesse einführen, dann ist natürlich Voraussetzung, dass sozusagen die Spitze mitmacht und sagen die ehemaligen Entscheider, ja, die vielleicht auch autark vor sich hin entschieden haben. Das heißt, es ist dann ja so ein Stück weit eine Entmachtung der Spitze, gegebenenfalls. Ja. Und wenn du jetzt sagst, okay, ihr habt im Meeting 1,5 Stunden, trefft ihr 20 Entscheidungen, dann ist es ja wahrscheinlich nicht so, dass du da alleine sitzt oder die Geschäftsführerin und sagt, okay, das ist die Agenda und ich treffe jetzt mal die Entscheidung, sondern es sind Entscheidungen, die im Kollektiv oder in einem bestimmten Rollenkonstrukt entschieden werden. Wie auch immer. Das, ganz kurz nur, dann bin ich auch am Ende. Das habe ich gedacht, dann ist es ja quasi so ein bisschen ein Aufstand des Proletariats. Ist übertrieben, ja, dass nur Veränderungen dann sich einführen lassen, wenn tatsächlich eine Entmachtung damit einhergeht von ehemaligen Strukturen. Das ist natürlich etwas schwierig.
Ich würde es so aber auch nicht rahmen. Und zwar auch nicht, um den Status quo oder die Machthabenden, wie du es jetzt beschrieben hast, damit besser überzeugen zu können. Sondern es geht ja tatsächlich darum, die Organisation einfach anpassungsfähiger zu machen an diese Umwelt, die uns da umgibt. Und wie du das dann baust, ob es wirklich eine Entmachtung ist, wie du es beschrieben hast, oder ob wir einfach gewisse Entscheidungen von anderen treffen lassen, in dem Fall aber bei der alten Entscheidungsmodalität bleiben, das ist komplett euch überlassen. Also in diesem Ansatz gehen wir auch immer so vor und wir gucken, was brauchst du eigentlich für eine Entscheidungsform mit welcher Situation? Das kann man in einer Art Matrix, kann man das sogar aufschreiben und sich an die Wand hängen und dann sagen, ah, okay, ist eine Einstellungsentscheidung, das muss der Chef entscheiden. Kannst du genau alles so lassen wie bisher. Aber du hast auf einen ganz wichtigen Punkt hingewiesen, nämlich auf den, dass Führung auch mit an Bord sein muss. Das ist für alle, die sich das vorgenommen haben, jetzt mal ein bisschen Transformation zu machen, ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn das nicht gegeben ist, wird es nicht funktionieren. Und das habe ich leider auch ein paar Mal jetzt erlebt, wo Leute auf mich zukamen und sagten so, oh, ich bin Orga-Entwickler da oder habe da selbst mein Steckenpferd. Ich will da mal ein bisschen was vorantreiben. Die checken das alle hier nicht so. Kannst du mich da ein bisschen mal begleiten? In der Regel ist es so die falsche Reihenfolge. Da wirst du immer eher so eine Insel bleiben. Das heißt, es muss schon die Inhaberschaft muss schon mit an Bord sein. Mhm. Auf jeden Fall. Genau, und dann würde ich aber sagen, erzähl denen eher, womit sie auch rechnen dürfen. Ne? Also ganz persönliche Interessen. Auch Interessen mal konkret zu machen. So, hast du nicht eigentlich Lust, auch deinen Job anders zu machen? Weniger irgendwie ständig und alles entscheiden zu müssen, mit dieser Fiktion rumzulaufen, dass du alles kannst, selbst die Sachen, die dir noch nie Spaß gemacht haben. So, einfach mal zu gucken, wie könnten wir da mit einem offenen Gespräch vielleicht zu neuen Formen finden.
Fast schon ein schönes Schlusswort, ne?
Ja, wir haben noch ein Leckerli am Ende, nämlich der gute Rat. Hast du einen guten Rat für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
So ein paar Ratschläge habe ich ja schon rausgehauen, aber ich habe so gerade ein neues Lieblingsthema, und das fällt mir da jetzt gleich ein, und das ist die Langeweile. Ich habe so die These, dass wenn wir uns alle mehr und bewusster langweilen würden, oder langweilen, sagt man, glaube ich, dass wir dann auch weniger und dafür produktiver arbeiten würden. Klingt komisch, ist es vielleicht auch. Der Rat, den ich hätte, wäre an alle mal zu schauen, wenn ich in einer Arbeitssituation bin oder wenn ich mir irgendwas vorgenommen habe und es mache und ich merke, wie es da in mir plötzlich so ein Gefühl von Langeweile gibt und von Irritation, was mich eigentlich eher dazu bringt, jetzt schnell mein Handy rauszuholen und auf Instagram irgendwelche Shorts irgendwie wegzuscrollen, da dann mal in dem Moment zu bleiben und zu gucken, was ist denn da gerade, was mich so unruhig macht und sich dem Schmerz auch mal auszuliefern und zu schauen, wo kommt das her, dass mir das jetzt gerade irgendwie unwohl ist. Meine These wäre, wenn wir das mehr machen, finden wir auch stärker so zu dem, was uns wirklich, wirklich antreibt und wo wir auch eine positive Energie draus ziehen können. Meistens muss es durch den Schmerz gehen, um auch zu dem Guten zu kommen.
Ja, dann hoffe ich, dass die paar Zuhörerinnen und Zuhörer sich extrem gelangweilt haben, damit sie jetzt die Möglichkeit haben, große Erkenntnisse über sich selbst zu sammeln. Das wäre ein schönes Vergnügen. Vielen Dank. Ja, für dieses hervorragende Gespräch.
Ja, herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Danke euch.
Das war es auch schon wieder mit dem Podcast. Hau einen raus. Powered by VCG. Hoffentlich hat dir die Folge gefallen. Wir freuen uns auf dein Feedback unter podcast@vcg.de. Die VCG findest du übrigens auch auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Bis zum nächsten Mal.